Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhardt, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host ist zum ersten Mal der ganz neu am DNI eingetroffene Kollege Dr. Sebastian Steuer, Notarassessor aus der Notarkammer Baden-Württemberg, bei uns seit dem 01.11.2025, eingesetzt in den Referaten für Immobilienrecht und für internationales Privatrecht. Lieber Sebastian, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo Andreas, freut mich dabei zu sein hier am DNI und natürlich auch heute hier im Podcast.
Wir haben schon die 90. Folge und wir befassen uns wieder einmal mit dem Thema Vormerkung. Ich gehe einmal den Sachverhalt durch. Wir haben einen Schenkungsvertrag über ein Grundstück von der Mutter an die Tochter. In diesem Schenkungsvertrag hat sich die Mutter Rückforderungsrechte vorbehalten. Und zwar war das formuliert wie folgt: Die Mutter sollte die Rückübertragung verlangen können, unter anderem dann, wenn, und jetzt wörtliches Zitat, der Erwerber die Vertragsfläche ohne Zustimmung des Berechtigten belastet, wobei es gleichgültig ist, ob die Belastung in Abteilung 2 oder 3 des Grundbuchs zur Eintragung kommen soll. Zitat Ende. Also so war das formuliert. Nochmal kurz, vor allen Dingen die Teile, auf die es ankommt. Wenn der Erwerber die Vertragsfläche belastet ohne Zustimmung des Berechtigten. Und zur Sicherung dieses bedingten Rückübertragungsanspruchs wurde dann auch eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen. Dann spielt das Leben so, wie das Leben spielt. Die Tochter gerät leider auf die schiefe Bahn und im Jahr 2025 wird gegen die Tochter ein Strafverfahren geführt. Wir vermuten, es wurde uns in der Anfrage nicht genau mitgeteilt, wegen irgendwelcher Betrügereien. Und im Zuge dieses Strafverfahrens kommen dann Eintragungen ins Grundbuch. Und zwar in Abteilung 2 des Grundbuchs ein Veräußerungsverbot nach, und jetzt ein Einstieg in ein Gesetz, in das wir hoffentlich nicht allzu oft reinschauen müssen, sowohl hier am DNI als auch jede Hörerin und jeder Hörer persönlich, in die StPO, nämlich nach § 111f Absatz 4, 111h Absatz 1 Satz 1 StPO und zusätzlich noch eine Eintragung in Abteilung 3, nämlich eine Zwangshypothek als Höchstbetragssicherungshypothek für den Freistaat Bayern, vertreten durch die Staatsanwaltschaft. Also der Fall spielt in Bayern. Diese Staatsanwaltschaft ist dann auch noch näher bezeichnet, also in welcher Stadt diese Staatsanwaltschaft sitzt. Das Ganze also als Eintragung im Grundbuch. So sieht das Grundbuch also aus. Wir haben jetzt plötzlich in Abteilung 2 dieses Veräußerungsverbot und in Abteilung 3 diese Zwangshypothek. Die Mutter sagt, ja gut, das ist irgendwie nicht so ideal, da hätte ich jetzt dann doch ganz gern mein Grundstück wieder. Und man wendet sich an den Notar, der die Anfrage dann eben an uns weiterreicht mit sehr präzise und klug gestellten Fragen, die wir jetzt hier auch gleich wiedergeben werden. Die erste Frage ist nämlich, wird denn durch diese geschilderten Belastungen dieses vertraglich vereinbarte Rückübertragungsrecht überhaupt ausgelöst? Also gibt es ein Rückübertragungsrecht der Mutter gegenüber der Tochter? Die zweite Frage ist dann, ja, diese Vormerkung. Also kann man jetzt mit dieser Rückauflassungsvormerkung dann die Bewilligung der Löschung dieser eingetragenen Rechte, also dieses Verfügungsverbots und der Höchstbetragssicherungshypothek, erfolgreich verlangen? Da haben wir so ein bisschen die Besonderheit, dass wir hier jetzt irgendwie als denjenigen, der das eintragen hat lassen, diese Staatsanwaltschaft haben, die das eingetragen hat als Rechte für den Freistaat Bayern. Und die dritte Frage, die ist auch, also finde ich wirklich die präziseste, so, die ist nämlich die Frage nach dem, wann wird es denn gelöscht? Also falls es diese Möglichkeit gibt, aus der Vormerkung zu verlangen, dass diese Rechte gelöscht werden, kann man dann auch bereits vor der Beurkundung der Rückübertragung die Löschung dieser Belastungen verlangen? Oder müsste man es dann so machen, dass man sagt, die Immobilie wird erst auf die Mutter übertragen, die wird wieder als Eigentümerin eingetragen und dann macht die Mutter diese Rechte aus der Vormerkung geltend gegenüber der, den Inhabern dieser Rechte, den Berechtigten, die dann da auch die entsprechenden Löschungserklärungen abgeben können. Also das betrifft so ein bisschen die praktische Umsetzung im Büro, die Vollzugstechnik, wie geht man jetzt dann damit um? Ja, lieber Sebastian, du hast ein ganz wunderbares Gutachten dazu geschrieben, das auch schon im Internet veröffentlicht ist. Sie können also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie über das Notarnetz auf die Homepages DNI zugreifen, unter DNI Online Plus und der Nummer 216618, nochmal 216618, kommt auch in die Shownotes, dieses Gutachten auch in der Schriftfassung lesen. Wir wollten jetzt mal vorwegnehmen, so ein bisschen noch Erklärungen zum Sachverhalt rechtlich eingekleidet. Ja. Was ist da eigentlich passiert mit diesen Eintragungen im Grundbuch? Wie kommen diese Eintragungen im Grundbuch zustande? Wir haben hier jetzt nicht die typische bewilligte Dienstbarkeit in Abteilung 2 und die bewilligte Grundschuld für die örtliche Sparkasse in Abteilung 3, sondern wir haben hier ein Veräußerungsverbot eingetragen nach irgendwelchen Normen der StPO und eine weiß nicht, ob da noch jemand aus der Immobilienrechtsvorlesung, Sachenrechts, Immobiliarsachenrechtsvorlesung aus dem Studium viel darüber weiß. Höchstbetrag Sicherungshypothek, auch eingetragen aufgrund von StPO-Normen in Abteilung 3. Also was ist hier auf Sachverhaltsebene überhaupt passiert? Wie kommen diese Eintragungen ins Grundbuch? Ohne dass wir jetzt vertiefte Kenntnisse im Strafvollzug hier irgendwie vortäuschen wollen. Lieber Sebastian, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen einführen. Was müssen wir dazu wissen für diese Folge?
Also, es wurde erstmal ein Strafverfahren gegen die Tochter eingeleitet aufgrund Vermögensdelikten, Betrug und derlei Straftaten. Und es ist so, dass im Strafgesetzbuch gibt es auch Vorschriften über die Einziehung von Taterträgen und Tatgegenständen. Das wird dann meistens aber erst am Ende des Strafverfahrens im Urteil mit ausgesprochen. Wenn aber absehbar ist, dass es zu so einer Einziehung von Taterträgen oder des Wertes von Taterträgen genauer gesagt kommen wird, dann kann auch schon während das Strafverfahren erst noch in seiner Anfangsphase steckt, können Sicherungsmaßnahmen getroffen werden, um später diese Einziehung abzusichern, ja, dass auch diese Werte am Ende zur Verfügung stehen werden, auch mit Blick auf die Opfer dieser Straftaten, die möglicherweise Ansprüche haben werden.
Also ganz platt gesagt, wenn ich mich dadurch irgendwelche Betrügereien illegal bereichert habe, dann muss ich nicht nur in den Knast, sondern nimmt man mir auch noch das weg, was ich da jetzt illegal noch auf der Seite habe. So vereinfacht ausgedrückt. Und um das abzusichern, macht man dann eben schon relativ früh diese Sicherungsmaßnahmen. Okay. Mhm.
Genau. Und die sind eben in der StPO geregelt, in den Vorschriften 111 mit diversen Buchstaben hinten dran. Und bei uns geht es jetzt um das Sicherungsinstrument des Arrestes. Mhm. Und da ist erstmal in § 111 Absatz 111e Absatz 1 Satz 1 grundsätzlich geregelt, dass die Staatsanwaltschaft einen solchen Arrest anordnen kann.
Mein Stichwort, du hast eine Norm aus der StPO genannt, 111e StPO, Vermögensarrest zur Sicherung der Wertersatzeinziehung. Da heißt es in Absatz 1 Satz 1, ist die Annahme begründet, dass die Voraussetzungen der Einziehung von Wertersatz vorliegen, so kann zur Sicherung der Vollstreckung der Vermögensarrest in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Betroffenen angeordnet werden. Okay. Liegen dringende Gründe für diese Annahme vor, so soll der Vermögensarrest angeordnet werden. Okay. Mhm.
Also das ist jetzt erstmal unser Einstieg. Dem geht also erstmal eine Anordnung voraus des Arrests, ja, der Arrestbefehl. Und dieser Arrest wird dann im Anschluss vollzogen, indem Maßnahmen, die ja, Vollstreckungsmaßnahmen etwas ähneln, in Bezug auf bestimmte Gegenstände angeordnet werden. Und der Arrest wird erstmal wegen einer bestimmten Arrestsumme verfügt. Und diese Arrestsumme orientiert sich eben daran, was wird später voraussichtlich eingezogen werden. Und für die Vollstreckung dieses Arrests oder die Vollziehung genauer gesagt des Arrests in unbewegliches Vermögen haben wir dann eine Vorschrift in § 111f Absatz 2 StPO.
Ich lese wieder vor, da heißt es, der Vermögensarrest in ein Grundstück oder ein Recht, das den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegt, wird durch Eintragung einer Sicherungshypothek bewirkt. Aha, okay, also da haben wir diese Sicherungshypothek, das ist diese Eintragung in Abteilung 3, mit der wir hier zu tun haben.
Genau.
Und im weiteren Satz 2 wird dann eben verwiesen auf die ZPO, da heißt es dann, die Paragraphen 928 und 932 der ZPO gelten sinngemäß. Also das ist dann der Arrest nach der ZPO. Da sind wir dann schon wieder ein bisschen näher am Zivilrecht. Ja?
Genau.
Aber da kommen wir dann sozusagen, also da haben wir dann schon so eine Brücke aus dem Strafprozessrecht ins Zivilrecht über diese Anordnung der Anwendbarkeit dieser Arrestvorschriften aus der ZPO.
Genau. Was man jetzt hier noch kurz vielleicht auch vorwegnehmen kann, ist, was es mit dieser von dir schon angesprochenen Höchstbetrag-Sicherungshypothek auf sich hat.
Gott bewahre, ja. Was hat es denn damit auf sich?
Gott bewahre, ja. Es ist ja so, wir wissen ja eigentlich in dem Moment, in dem diese Sicherungshypothek eingetragen wird, wissen wir noch gar nicht, in welcher Höhe am Ende genau die Forderung gesichert wird, weil wir ja nur erstmal eine grobe Schätzung machen, was wir so am Ende so einziehen werden am Ende des Strafverfahrens.
Hängt ja auch vom Strafverfahren ab oder von den Erkenntnissen aus dem Strafverfahren.
Genau. Mhm. Und deswegen werden wir nur einen Höchstbetrag nennen, bis zu dem wir diese Hypothek eintragen und dann am Ende auch, wenn die Forderung entstehen sollte, aus ihr vollstrecken können. Das heißt, wir haben dann es mit einer sogenannten Höchstbetragssicherungshypothek zu tun. Es gibt eine Vorschrift einerseits im BGB, § 1190, und aus der Vorschrift des § 932 ZPO, zur Arresthypothek auf die § 111f, wie wir gesehen haben, verweist, ergibt sich auch, dass es sich dabei um eine Höchstbetragshypothek handelt.
Ich lese den 1190 BGB mal vor, Höchstbetragshypothek, da heißt es, eine Hypothek kann in der Weise bestellt werden, dass nur der Höchstbetrag, bis zu dem das Grundstück haften soll, bestimmt, im Übrigen die Feststellung der Forderung vorbehalten wird. Okay, das ist ja das, was wir hier brauchen.
Genau. Man sieht das in der Praxis eher selten, diese Höchstbetragssicherungshypotheken, weil man heutzutage, wenn man das unter Privaten, diese Rechtsfolge erzielen wollen würde, einfach auch eine Grundschuld bestellen kann und nicht sich mit den Qualen der Akzessorietät der Hypothek auseinandersetzen muss. Aber gerade in diesem vollstreckungsrechtlichen Kontext haben wir eben auch noch dieses Institut der Höchstbetragssicherungshypothek, dass es auch praktisch angewandt wird.
Jawohl, gut. Das ist die eine Geschichte. So kriegen wir also diese Höchstbetragshypothek oder können wir uns das vorstellen, wie diese Höchstbetragssicherungshypothek hier ins Grundbuch gekommen ist. Das andere ist dann dieses Verfügungsverbot in Abteilung 2. Mhm. Da gibt es auch Normen in der StPO.
Genau, da gibt es auch Normen in der StPO. Die hatte der Notar auch schon in der Anfrage genannt, die du geschildert hattest. Das ist einmal der § 111f Absatz 4 StPO.
Da heißt es, in den Fällen der Absätze 2 und 3 Satz 2 wird auch das Veräußerungsverbot nach § 111h Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 136 des BGB eingetragen. Ah ja, also da wird dann auch dieses Veräußerungsverbot eingetragen. Also sozusagen so ein Automatismus in der StPO, dass man sagt, wenn ich so eine Höchstbetragshypothek eintrage, dann trage ich auch gleichzeitig so ein Veräußerungsverbot ein.
Genau.
Also wir schießen sozusagen aus allen Rohren auf dieses Grundstück und tragen ein, was wir eintragen können.
Mhm. Genau. Es ist nicht ganz selbstverständlich, warum man eigentlich so ein Veräußerungsverbot noch zusätzlich zur Hypothek eintragen würde, weil die Hypothek erlaubt mir ja, das Grundstück zu verwerten, zum Zwecke der Vollstreckung dieser Geldforderung am Ende des Strafverfahrens. Und die würde ja auch sich gegenüber nachträglich eingetragenen Rechten durchsetzen, weil sie den besseren Rang hat. Dieses Veräußerungsverbot ist wohl im Zusammenhang auch mit insolvenzrechtlichen Sonderregeln zu verstehen, die in diesem § 111e folgende StPO geregelt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann nämlich dann später, wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, die Hypothek erlöschen und es soll dann geschützt werden, dass weitere Eintragungen in der Zwischenzeit erfolgen. Ja? Die Details dazu wollten wir jetzt hier nicht vertiefen heute.
Wir quälen unsere Hörerinnen und Hörer ja gerne mit abseitigen Rechtsgebieten, aber ich würde sagen, StPO reicht für heute. Wir müssen jetzt nicht auch noch ins Insolvenzrecht einsteigen. Wir gehen aber davon aus, nach unserer Prüfung, und das wurde jetzt auch von dem Notar in der Anfrage gar nicht irgendwie in Frage gestellt, dass diese Eintragungen, die da vorgenommen wurden seitens der Staatsanwaltschaft, schon an sich so richtig sind. Also das ist das so, wie man das üblicherweise macht. Höchstbetragssicherungshypothek in Abteilung 3 und ein Veräußerungsverbot in Abteilung 2. Gut, ja, und jetzt stellt sich also die Frage, wenn das so passiert, hat dann die Mutter hier einen Rückforderungsanspruch gegenüber der Tochter? Da kommt es jetzt wieder so ein bisschen auf diese Formulierung an, beziehungsweise auf die Klausel, die da in diesem Vertrag damals vereinbart wurde. Ich lese sie jetzt noch einmal vor. Da heißt es, es gibt ein Rückforderungsrecht, wenn der Erwerber die Vertragsfläche ohne Zustimmung des Berechtigten belastet hat. Egal, ob in Abteilung 2 oder Abteilung 3. Jetzt habe ich es, glaube ich, hinreichend betont, wo unser Problem liegt. Sebastian, sei mal so nett. Haben wir ein Rückforderungsrecht? Haben wir keins? Für den Spannungsbogen wäre es natürlich erstaunlich, wenn wir keins hätten, weil sich dann die Folgefragen nicht stellen. Aber wie kommen wir denn dazu?
Ja, tatsächlich sind wir jetzt hier wieder in für den Zivilrechtler bekannteren Fahrwassern, weil wir uns mit der Auslegung von Willenserklärungen beschäftigen und sich einfach die Frage stellt, hier ist was formuliert in dem Vertrag. Du hast das ja hinreichend vorgelesen mit Betonungen darauf, dass eben eine Belastung seitens des Berechtigten, hier der Tochter, erfolgt. Und dann stellt man sich eben die Frage, fällt darunter jetzt auch diese Arrestsicherungshypothek und das Veräußerungsverbot, das ja nicht durch die Tochter veranlasst wurde, sondern eben von der Staatsanwaltschaft eingetragen wurde oder auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft vom Grundbuchamt eingetragen wurde.
Also es ist jedenfalls nicht so, dass die Tochter eine Bewilligung abgegeben hat, hier trag mal die Höchstbetragssicherungshypothek für den Freistaat Bayern ein, zur Absicherung meiner möglichen später einzuziehenden Tatertragsverpflichtungen da. Das ist klar, also das heißt so ganz unmittelbar, wenn man den Wortlaut jetzt unbefangen und vordergründig liest, würde man sagen, ja, vielleicht auch nicht, weil das ja nicht durch den Erwerber passiert.
Genau, also wenn man jetzt ganz technisch das nur lesen würde und sagen, wir müssen das ganz streng beim Wortlaut nehmen, was die Beteiligten da vereinbart haben, dann könnte man möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, ja, das ist hier nicht umfasst von diesem Rückforderungsrecht. Und es muss eben eine Belastung sein, die durch Einigung der Berechtigten, also der Tochter, zustande gekommen ist und auch von ihr grundbuchmäßig bewilligt wurde. Mhm. Das könnte man so sehen, das halten wir aber nicht für richtig. Ja, und an der Stelle lohnt es sich, denke ich, eine Vorschrift zu lesen, ja, die man oft in den Mund nimmt und auch sicher schon in vielen Klausuren mal dahingeschrieben hat und die einmal wieder sich wirklich vor Augen zu führen, was da eigentlich drinsteht. Und das ist der Paragraph 133 BGB.
Paragraph 133, Auslegung einer Willenserklärung. Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.
Genau, also wir sollen nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks haften, sagt uns der Gesetzgeber im BGB und sagt uns damit eigentlich genau das, was wir gerade besprochen hatten, diese sehr technische Lesart dieser Klausel. Das ist genau das, wie man nicht Willenserklärungen auszulegen hat. Ja, das ist immer hilfreich, sich auch allgemein mal in Erinnerung zu behalten, dass man nicht sklavisch an den Wortlaut gebunden ist, jedenfalls dann, wenn wir Willenserklärungen auslegen.
Wir legen ja oft das Gesetz aus oder dergleichen, aber wenn wir Willenserklärungen auslegen, dann haben wir eben den 133, der sagt, der wahre Wille ist zu erforschen, der wirkliche Wille.
Genau. Und dann erforschen wir jetzt mal den wahren Willen der Beteiligten.
Kleiner Disclaimer, das würden Sie auch in einem Gutachten von uns lesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist natürlich eine Tatfrage am Ende des Tages. Was wollten die wirklich? Das kann das Deutsche Notarinstitut nicht letztverbindlich sagen, aber wir tun hier mal das, was wir können. Jetzt darfst du wieder. Was legen wir aus?
Wir legen jetzt diese Regelungen in dem Übergabevertrag aus, betreffend die Voraussetzungen des Rückforderungsrechts. Und dann fragen wir uns erstmal, warum haben die eigentlich jetzt dieses Rückforderungsrecht für den Fall, dass die Übernehmerin das Grundstück belastet, so der Wortlaut der Regelung, in diesen Übergabevertrag aufgenommen? Und das Ziel dieser Vereinbarung dürfte es ja gewesen sein, gerade auch zu verhindern, dass Belastungen eingetragen werden durch die Tochter oder möglicherweise eben auch von Dritten, die dazu führen, dass dieses Grundstück am Ende verwertet wird im Interesse eines Dritten, der nicht zur Familie der Übernehmerin und der Übergeberin gehört. Es geht also eigentlich genau darum, bei diesem Rückforderungsgrund, und noch deutlicher wird es bei dem typischen Rückforderungsgrund, den man hat, wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Übernehmerin oder des Übernehmers eröffnet wird. Es geht eigentlich darum, dass das Vermögen, das hier übergeben wird, als Familienvermögen erhalten werden soll und im Zweifel eben nicht einem Dritten zufallen soll, der Verwertungsrechte an diesem Grundstück beispielsweise begründet, sondern in diesem Fall für die Familie erhalten bleiben soll und dann wieder an die Übergeberin zurückfallen soll, auf deren ausdrückliches Verlangen.
Das ist, wenn man es zusammenfasst, das Motiv, aus dem heraus diese Rückforderungsrechte überhaupt vereinbart werden. Man will das Familienvermögen da eben erhalten. Okay, und ja, wenn man das jetzt so sieht, dann kann es ja eigentlich keinen Unterschied machen, ob diese Belastung in Abteilung 2 oder 3 jetzt unmittelbar von der Erwerberin da zur Eintragung gebracht wurde oder halt irgendwie nur durch sie veranlasst, hast du vorhin gesagt, durch einen Dritten da eingetragen wird. Also halte ich jetzt schon für plausibel.
Genau, das würde ich auch für plausibel halten und eben annehmen, dass grundsätzlich es nicht auf dieses Element dieser Klausel ankommt, dass die Tochter das Grundstück belastet, sondern gemeint ist eigentlich, auch wenn da die Tochter belastet steht, gemeint ist, dass das Grundstück belastet wird und eine Belastung eingetragen wird.
Ich habe mal ein Muster für solche Rückforderungsrechte rausgesucht aus einem gängigen Handbuch. Da heißt es wie folgt: Der Veräußerer behält sich das Recht vor, die unentgeltliche Rückübertragung des heute übertragenen Grundbesitzes zu verlangen, wenn eine der nachgenannten Voraussetzungen vorliegt. Und jetzt kommt eben gleich als erstes: Der Grundbesitz zu Lebzeiten des Veräußerers ohne dessen schriftliche Zustimmung ganz oder teilweise veräußert oder belastet wird. Also hier wird es gleich passivisch formuliert, damit also klar ist, es kommt jetzt nicht darauf an, von wem diese Eintragung da eben im Grundbuch veranlasst wird, sondern sobald da was drin ist, ohne schriftliche Zustimmung des Veräußerers, haben wir eben dieses Rückforderungsrecht. Also das vielleicht, wenn man das nächste Mal die Rückforderung bei der Überlassung vorliest, dass man da mal einmal dran denkt, wie ist es denn eigentlich bei mir formuliert, um da sich solche Auslegungsschwierigkeiten gar nicht zu begeben. Es gibt auch eine BGH-Entscheidung zu so einer Klausel, wo das also auch so ein bisschen darauf ankam, wie das zu verstehen ist. Mit der hast du dich auch kritischer beschäftigt. BGH aus 2008, abgedruckt in der Mit by Not 2009, Seite 60, die das auch stützt, dieses Auslegungsergebnis. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen näher drauf eingehen. Aber da sind wir zumindest mit unserem Verständnis dieser Klausel auch durchaus auf der Linie der BGH-Rechtsprechung. Gut, man kann das für die Praxis, wenn man will, als Anlass nehmen, da einmal drüber nachzudenken, wie ist es bei mir eigentlich formuliert. Im Ergebnis, denke ich, das, was hier gewollt ist, wird sich dann durch die Erforschung des wirklichen Willens dann immer auch ergeben. Und man kommt jetzt nicht dazu zu sagen, hier gibt es kein Rückforderungsrecht, nur weil diese Belastung eben nicht unmittelbar durch die Erwerberin eingetragen wurde. Damit können wir die Frage 1 des Notars mit Ja beantworten. Also wir gehen davon aus, es gibt einen Rückforderungsanspruch und kommen dann zu unserem Vormerkungsthema. Also wir haben jetzt diese Vormerkung eingetragen und danach kommen jetzt so von staatlicher Seite veranlasst, ja, diese bösen Eintragungen hier rein. Und die Mutter sagt natürlich, naja, also wenn ich es jetzt wieder an mich zurückübertragen bekomme, das wäre mir jetzt schon ganz recht, wenn wir sowohl dieses Veräußerungsverbot, also wenn sowohl dieses Veräußerungsverbot da jetzt nicht entgegensteht, sondern wenn das geht und wenn zugleich halt dann natürlich auch anschließend oder im Zuge dessen diese Höchstbetragssicherungshypothek und dieses Veräußerungsverbot gefälligst wieder gelöscht werden. Weil gerade dafür habe ich ja die Vormerkung immer mal eintragen lassen, dass ich das Ganze dann eben lastenfrei zurückübertragen bekomme. Und ja, jetzt, wie ist es mit der Vormerkungswirkung? Setzt die sich da durch?
Auch da bietet es sich an, mal wieder das Gesetz zu lesen. Auch eine Vorschrift, mit der man oft zu tun hat in der notariellen Praxis, § 883 BGB, Voraussetzungen und Wirkung der Vormerkung. Dass die Vormerkung hier eingetragen wurde für den Rückübertragungsanspruch, ergibt sich aus dem Sachverhalt und da sehen wir ja auch keine Probleme, dass irgendwelche Probleme mit der Vormerkung bestehen. Es geht hier heute um die Wirkungen der Vormerkung und die sind in § 883 Absatz 2 BGB beschrieben.
Da heißt es, eine Verfügung, die nach der Eintragung der Vormerkung über das Grundstück oder das Recht getroffen wird, ist insoweit unwirksam, als sie den Anspruch vereiteln oder beeinträchtigen würde. Soweit ja, glaube ich, noch jedem immer geläufig. Und jetzt gibt es in Satz 2 folgende Klausel, da heißt es, dies gilt auch, wenn die Verfügung im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt. Also hier gibt es dann auch extra nochmal so Aussagen dazu, dass diese Verfügung jetzt nicht nur durch eben den Berechtigten dieses Rechts vorgenommen sein kann, sondern eben auch ja, durch Dritte letztlich, also im Wege der Zwangsvollstreckung, Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter. Das Besondere hier ist ja, dass wir diese strafprozessuale Arrestvollziehung hier haben und jetzt nicht die originär zivilrechtlich veranlasste oder zivilprozessual veranlasste, auch kein Insolvenzverfahren und auch kein Zwangsvollstreckungsverfahren in dem Sinn. Deswegen, da kann man sich so ein bisschen die Frage stellen, gilt das dafür auch?
Normalerweise würde man jetzt denken, gut, dann schauen wir mal in den Kommentar und hoffentlich steht dann da drin, ja, das umfasst auf jeden Fall auch den strafprozessualen Arrest und dann sind wir da fein. Wenn man in die Kommentierungen reinschaut, stellt man fest, zu diesem Tatbestandsmerkmal dieser Variante der Arrestvollziehung bei 883 Absatz 2 Satz 2 steht jetzt nicht so viel drin. Es ergibt sich aber aus den Kommentierungen, dass mit einem Arrest im Sinn dieser Vorschrift jeder Hoheitsakt gemeint ist, der eine Rechtsänderung und damit eine Beeinträchtigung des gesicherten Anspruchs zur Folge haben kann. Prototypisch ist da sicher der Arrest nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung. Der strafprozessuale Arrestvollzug, wie wir ihn hier haben, wird da nicht ausdrücklich immer genannt in diesem Zusammenhang, aber konnte auch keine Stellungnahmen ausfindig machen, die das irgendwie bestreiten würden, dass der strafprozessuale Arrest jetzt nicht von den Sicherungswirkungen der Vormerkung erfasst wäre, besteht auch meines Erachtens gar kein Grund, warum der jetzt nicht auch unter diesem Begriff der Arrestvollziehung in § 883 Absatz 2 Satz 2 fallen würde. Es ist ja auch so, dass, wie wir vorhin kurz angerissen hatten, als wir uns die StPO-Vorschriften angeschaut hatten, diese auch auf die Vorschriften des zivilprozessualen Arrests verweisen, der unzweifelhaft von der Vorschrift des 883 Absatz 2 Satz 2 gemeint sein dürfte. Von daher haben wir da im Ergebnis keinerlei Bedenken, dass sich die Vormerkungswirkungen auch hier auf diese Eintragung, die die Staatsanwaltschaft vorgenommen hat, erstrecken würden.
Und gesetzeshistorisch hast du mir im Vorgespräch auch nochmal erläutert, ist es auch so, dass früher dieser strafprozessuale Arrest sogar noch mehr und noch weitergehend auf den zivilprozessualen Arrest verwiesen hat, sodass man da vielleicht auch davon ausgehen kann, unter so einem systematischen Gesichtspunkt, dass dann da diese Art des Arrests natürlich auch mit gemeint ist. Okay, wäre natürlich, ja, also ist irgendwie auch sachgemäß. Also warum soll hier sozusagen der dann besser gestellt sein als der zivilprozessuale Arrest oder ist nicht unbedingt einzusehen. Gut, das bedeutet dann, wenn wir davon ausgehen, gesichert wurde eben ein Anspruch auf lastenfreie Rückübertragung des Grundstücks, dass aus Sicht der Mutter natürlich dieses Verfügungsverbot jetzt diese Rückübertragung vereiteln würde im Sinne des 883 Absatz 2 Satz 1 und diese Sicherungshypothek ja zumindest auch das Recht beeinträchtigen würde. Das heißt, wir sind schon dabei, dass diese beiden Rechte, die hier eingetragen sind, jetzt solche im Sinne des 883 BGB störenden Rechte sind, bei denen man dann entsprechend die relative Unwirksamkeit aus der Vorschrift herleiten kann. In der Konsequenz würde das dann bedeuten, dass, jetzt mal sehr untertechnisch gesprochen noch, die Staatsanwaltschaft dann irgendwann im Zuge des Verfahrens dafür sorgen muss, dass die wieder rauskommen, diese Rechte aus dem Grundbuch auch aufgehoben werden und aus dem Grundbuch rauskommen. Da schreibst du in dem Gutachten, es sei so ein bisschen unklar, ob man da mit einer Bewilligung der Staatsanwaltschaft dann arbeitet, also Paragraph 19 GBO, das, was uns ja ganz, ganz normal und ganz tagtäglich in der notariellen Praxis begegnet, oder ob man hier wieder den Weg geht über ein behördliches Ersuchen nach Paragraph 38 GBO, also dass die Staatsanwaltschaft auf dem Wege, auf dem sie diese Eintragung auch veranlasst, dann eben auch die Eintragung wieder aus dem Grundbuch rauskriegt. Für den Vollzug ist natürlich die Bewilligung einfacher, mit der kennt man sich aus, da weiß man, die kann man dann als Notar entsprechend auch dem Grundbuchamt weiterleiten. Also das wäre dann der etwas bessere Weg, falls das dem Notar zur Verfügung gestellt würde, ist natürlich nicht ganz sicher gesagt. Da ist es auch leider so, müssen wir einräumen, dass wir in der Kommentarliteratur auch in unserer Gutachtenpraxis relativ wenig dazu finden, wie das in der Praxis läuft. Also dass wir da nicht genau sagen können, wie dann da konkret vorgegangen wird, wenn dann so ein Recht wieder gelöscht werden soll. Ohnehin wäre spannend zu erfahren, was innerhalb einer Staatsanwaltschaft passiert, wenn so ein Schreiben vom Notar kommt, hier bitte diese Rechte aufgrund der Vormerkungswidrigkeit wieder löschen lassen. Bin mir auch nicht so ganz sicher, wie reibungslos das dann funktioniert, aber die zivilrechtliche Lage dazu ist aus unserer Sicht klar. Jawohl, dann haben wir bei dieser Arresthypothek, also bei dieser Höchstbetragssicherungshypothek, auch noch einen kleinen Schlenker in dem Gutachten gemacht zu der Frage, ob auch die jetzige Eigentümerin, also die Tochter, sicherheitshalber da etwas bewilligen sollte. Im ersten Moment ein bisschen komisch, weil es ja kein Rechtes ihr zusteht. Du hast in dem Gutachten allerdings ausgeführt, dass da im Rahmen dieser Arretierung auch bestimmte Eigentümerrechte der Tochter entstehen können. Gibt es auch also zahlreiche Fundstellen aus der Literatur dazu. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, was es damit auf sich hat und weshalb wir dann natürlich logischerweise auch die Löschungsbewilligung der Tochter brauchen.
Genau, also wir haben ja gesagt, es handelt sich bei dieser Arresthypothek um eine Höchstbetragssicherungshypothek im Sinne des § 1190 BGB, die sich dadurch auszeichnet, dass die Forderung im Moment der Eintragung dieses Rechts noch nicht feststeht, sondern eben nur, wie der Name schon sagt, die Hypothek über einen auf einen Höchstbetrag lautet.
Also es kann sein, dass der Höchstbetrag 200.000 Euro drinsteht und am Ende stellt man dann fest, müssen aber nur Taterträge in Höhe von 150.000 Euro irgendwie eingezogen werden oder
Genau.
Das kann es eine Differenz geben.
Und es ist so, dass man bei der Höchstbetragssicherungshypothek davon ausgeht, dass solange nicht klar ist, in welcher Höhe jetzt die Forderung besteht, auch eine Eigentümergrundschuld besteht, die dann erst zur Hypothek wird, wenn die Forderung entsteht. Also das heißt in der Literatur, die Arresthypothek bzw. die Höchstbetragssicherungshypothek allgemein kann je nach Zeitpunkt in ihrem Status zwischen einer Eigentümergrundschuld und einer normalen Sicherungshypothek, die dem Gläubiger zusteht, schwanken. Also das wird dann über auflösende Bedingungen, aufschiebende Bedingungen rekonstruiert.
Ist ja interessant, so eine Art hybrides Recht. Du kannst sozusagen irgendwie beides dann sein, je nachdem. Okay, aber dann, wenn ich natürlich im Bereich der Eigentümergrundschuld bin, ist auch wieder logisch, warum ich dann die Löschungsbewilligung der Eigentümerin brauche, weil dann wäre es ja ihr Recht, das ihr zusteht, das dann gelöscht werden soll. Da müsste man dann darauf achten, dass da nicht unentdeckt eine solche Eigentümergrundschuld dann weiterhin existiert. Ja.
Genau, und für die Praxis bietet es sich unseres Erachtens einfach an, in derartigen Fällen die Bewilligung sowohl der Staatsanwaltschaft als auch des Eigentümers einzuholen. Die Tochter müsste hier sowieso die Auflassung erklären, die Rückauflassung dieses Grundstück, sofern da nicht irgendwelche Vollmachten im Übergabevertrag vorgesehen waren, sodass dem sichersten Weg es hier entsprechen dürfte, einfach zwei Bewilligungen einzuholen.
Die Bewilligung der Tochter dürfte auch praktisch das geringste Problem sein. Also jedenfalls ein kleineres Problem als die Löschungsbewilligung dann der zuständigen Staatsanwaltschaft. Für das Grundbuchverfahren habe ich wahrscheinlich mit dieser Löschungsunterlage der Staatsanwaltschaft kein großes Problem. Da bin ich im Bereich des 29 Absatz 3 GBO. Das heißt, ich habe eine von einer Behörde selbst gesiegelte Löschungsbewilligung, dass das Grundbuchamt sich dann hier intensivere Fragen dazu stellt, wer das jetzt bei der Staatsanwaltschaft unterschreiben darf Dies halten wir für relativ unwahrscheinlich, weil wir eben durch dieses Behördensiegel dann auch einen gewissen Nachweis dafür haben, dass das schon seine Richtigkeit hat. Aber wie gesagt, das ist leider ein Bereich, der auch in der Literatur nicht so erforscht ist, relativ wenig sich dazu finden lässt, wie das konkret in der Praxis dann wäre. Falls es einer von Ihnen schon mal hatte, liebe Kolleginnen und Kollegen, freuen wir uns dann, wenn Sie uns vielleicht mitteilen, wie das dann konkret weiterging. Dann könnten wir das bei diesem Vorgang auch ablegen und wissen es dann vielleicht auch in der Zukunft und beim nächsten Mal, wenn sowas kommt. Ja, gut, also dann sind wir jetzt im Grunde darin uns einig, dass wir diesen Vormerkungsschutz hier haben. Das heißt, diese Rechte sind dann wieder aus dem Grundbuch zu löschen. Die Rechte sind aufzuheben. Das ist also auch natürlich nicht nur der reine Grundbucheintrag muss weg, sondern die müssen auch materiellrechtlich dann aus der Welt geschafft werden. Und jetzt stellt sich so ein bisschen diese Frage, die der Notar als Drittes gestellt hat. Wie gehen wir denn jetzt im Vollzug damit um oder auf welchen Zeitpunkt kommt es denn an? Machen wir es so, dass wir die Auflassung auf die Mutter beurkunden und nach Möglichkeit dann eben auch die Eintragung im Grundbuch beantragen und dann die Vormerkung stehen lassen und danach dann eben, wenn die Mutter schon Eigentümerin ist, die Rechte aus der Vormerkung geltend machen? Oder kann man auch schon vorher sagen, liebe Staatsanwaltschaft, bitte jetzt schon dafür sorgen oder im Vorfeld schon dafür sorgen, dass diese Rechte gelöscht werden? Also was für Rechte habe ich denn hier aus der Vormerkung konkret?
Also allgemein ist es so, die Rechte, die sich aus der Vormerkung ergeben, sind in den § 883 folgende BGB geregelt. Und hier von Interesse ist insbesondere der § 888 BGB, der das Verhältnis zwischen dem Vormerkungsberechtigten und dem Zwischenerwerber regelt oder dem Dritterwerber, jemanden, der ein vormerkungswidriges Recht zwischenzeitlich erworben hat.
Ich lese mal vor, Paragraf 888, Anspruch des Vormerkungsberechtigten auf Zustimmung. Da heißt es, soweit der Erwerb eines eingetragenen Rechts oder eines Rechts an einem solchen Recht gegenüber demjenigen, zu dessen Gunsten die Vormerkung besteht, unwirksam ist, kann dieser von dem Erwerber die Zustimmung zu der Eintragung oder der Löschung verlangen, die zur Verwirklichung des durch die Vormerkung gesicherten Anspruchs erforderlich ist. Relativ lang, aber das heißt im Grunde, klar, die Mutter kann hier von der Staatsanwaltschaft die Löschung verlangen. Kurz gesagt, ja.
Im Ergebnis ist das richtig. Der Paragraph 888 ist so ein bisschen seltsam, weil der von einer Zustimmung spricht, obwohl wir verfahrensrechtlich ja eigentlich eine Bewilligung im Sinne des Paragraph 19 GBO brauchen. Wenn man da sich näher einarbeitet, tun sich gewisse Untiefen auf, die aber für die Praxis nicht besonders von näherem Interesse sind, weil jedenfalls die ganz herrschende Meinung davon ausgeht, ja, die Zustimmung, die in Paragraph 888 Absatz 1 genannt ist, das ist die verfahrensrechtliche Bewilligung, die ich zur Beseitigung des Rechts im Grundbuch brauche.
Jawohl, das heißt, das ist meine Anspruchsgrundlage, der 888 Absatz 1 BGB und der, ja, also jetzt kommt sozusagen die Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe, zeitlich, wann muss die Staatsanwaltschaft dann zustimmen? Vorher oder nachher oder gleichzeitig oder wie ist das?
Ja, also der Grundsatz lautet in der Rechtsprechung, dass der Anspruch aus § 888 Absatz 1 dann geltend gemacht wird, wenn der vormerkungsgesicherte Anspruch entstanden und fällig ist.
Entstanden und fällig, das wäre ja hier. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt, schon bevor die Rückübertragung dann durchgeführt wurde, habe ich ja schon diesen Anspruch auf Rückübertragung. Ja.
Genau, da haben wir schon den Anspruch. Die Frage, gibt es dann trotzdem, wie ist das, wenn ich im Grunde noch gar nicht selbst als Eigentümer eingetragen bin, als der Vormerkungsberechtigte, sondern, wir haben es ja auch hier, die Tochter ist noch als Eigentümerin eingetragen und die Mutter will im Grunde jetzt die Löschung Bewilligung für diese Grundschuld und das Veräußerungsverbot haben, geht es dann auch, dass ich diese Löschungsbewilligung schon bekomme?
Also nach dem Motto, ich Mutter verlange jetzt von der Staatsanwaltschaft jetzt schon, meinetwegen, wenn wir es uns zeitlich mal vorstellen, eine Woche, bevor wir es dann wirklich an mich zurückübertragen, diese Rechte hier aus dem Grundbuch wieder zu tilgen und entsprechend aufzuheben.
Ja. Okay. Und da gibt es recht praxisfreundliche Rechtsprechung des BGH zu dieser Frage. Und zwar sagt der BGH, ja, ich kann das auch schon vor meiner eigenen Eintragung verlangen, die Abgabe dieser Löschungsbewilligungen, inhaltlich jedoch nur dergestalt, dass ich verlange, dass mit meiner Eintragung in das Grundbuch diese Belastung gelöscht wird. Da ist eine zulässige Bedingung, weil das Grundbuchamt kann diese Bedingung ohne weiteres überprüfen. Und das kann ich auch schon vorab verlangen,
das sagt heißt, der BGH. Ich kann schon eine Woche vorher von der Staatsanwaltschaft verlangen, dass sie diese Rechte löschen lässt. Ich kann aber nur von ihr verlangen, dass sie löschen lässt, gleichzeitig mit meiner Eintragung als Eigentümer.
Genau.
Okay, das heißt, ich kann nicht dafür sorgen, dass für einen bestimmten Zeitpunkt noch die Tochter dann wieder unbelastet Eigentümerin ist. Dann könnte ich ja wieder sagen, dann lasse ich es einfach löschen und fordere das doch nicht zurück. Also das ist ja nicht Sinn der Übung, ne? Dass ich dann sage, nee, jetzt mache ich es doch nicht, ist ja gelöscht.
Genau.
sondern dann müsste ich ja wieder, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dann muss ich dann anschließend auch Eigentümerin werden. Also dann muss ich meinen vormerkungsgesicherten Anspruch auch entsprechend dann, der muss dann auch erfüllt werden.
Ja.
Okay. Ja, gut, das heißt, damit kann man dann ja in der Praxis schon was anfangen, dass man dann also sagt, okay, so ist die Rechtslage. Wir können im Grunde damit ja jetzt umgehen, wie sonst mit einer Rückübertragung aufgrund eines Rückforderungsrechts auch, bei dem halt vorrangige Rechte, also Rechte eingetragen sind, die jetzt gelöscht werden müssen. Man kann sich dann als Notarin, als Notar entsprechend im Rahmen der Vollzugsvollmacht dazu bevollmächtigen lassen, diese also Schreiben rauszuschicken an diejenigen, die da eingetragen sind. Wie gesagt, wie weit man dann da kommt, wie gut es dann klappt, wie viele Diskussionen man führen muss, das wird man dann sehen, aber im Grunde ist die Staatsanwaltschaft dazu verpflichtet, diese Rechte löschen zu lassen und kann natürlich dann, wenn sie will, das so gestalten, dass sie sagt, nee, also das geht jetzt hier nur unter der Bedingung, dass dann auch tatsächlich die Mutter im Grundbuch eingetragen wird, wieder als Eigentümerin. Damit würde aber dann das Ziel der Mutter erreicht, sie würde dann wieder Eigentümerin des insoweit unbelasteten Grundstücks. Ja, okay, vielen, vielen Dank, lieber Sebastian, für die gute Zusammenfassung und auch für das schöne Gutachten. Wie gesagt, in der Schriftfassung werden wir da, denke ich, noch viel Freude damit haben. Immer wenn der Fall wieder auftaucht, was ja passieren kann, dann werden wir das wieder rausziehen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können es, wie gesagt, im Internet auf dnoti.de unter dnoti online plus und der in den Shownotes genannten Internetgutachtennummer dann auch nachlesen. Prima, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke, auch von mir.